passiert im letzten halben Jahr im Bereich des Open Web Podcasts und warum sollte das Internet nicht zensiert werden? Hört ihr nun im Open Web Podcast.
Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Open Web Podcast. Es ist die Folge Nummer 13 und diesmal sind wir hier zusammen. Das sind ich, Christian Scholz. Mich findet ihr unter mrtopf.de, mrtopf.de und Matthias Pfefferle. Hallöchen.
Guten Abend.
Den findet ihr unter...
Kann ich meine Blog-URL auch nennen?
Ja, kannst du gerne nennen. Ich wollte es gerade tun, aber du kannst es auch gern selbst tun.
Notizblog.org, übrigens mit neuem Design.
Mit neuem Design, oh, ich habe lange keine Blogs mehr geguckt. Gucke ich mir direkt mal an. Mach du so lang weiter. Nee. So. So, und zwar sind wir unter einer neuen URL erreichbar. Und zwar ist das openwebpodcast.de diesmal zusammengeschrieben. Die mit dem Minus tut es leider nicht mehr, deswegen also openwebpodcast.de ein Wort. Das ist im Übrigen auch so wie der Skype-Anrufbeantworter, wo ihr gerne Fragen stellen könnt oder Feedback hinterlassen könnt, was bis jetzt zwar noch keiner getan hat, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also openwebpodcast auch bei Skype einfach anrufen. Wir planen auch gerade ein bisschen was umzustellen, also wir werden wahrscheinlich von Mixed weggehen und ein eigenes Blog bauen auf WordPress-Basis und ein Wiki dann ebenso. E-Mail könnt ihr uns natürlich auch schicken. Das ist openwebpodcast@gmail.com, wieder ein Wort. Und bei iTunes findet ihr uns auch. Im Moment könnt ihr auch die URL dazu noch beim Mixed-Wiki finden, beziehungsweise auf der Startseite. Die lese ich jetzt nicht vor. Und wir haben einen IRC-Chat, falls ihr da auch nochmal wieder vorbeischauen wollt. Da war ja nicht so viel los, aber zumindest ein paar Leute kamen ja doch hier und da mal vorbei. Und zwar ist der auf irc.freenode.net und heißt ebenso Open Web Podcast. Und wenn ihr uns live zuschauen wollt, wie wir hier so schön, jetzt wird hier dumm gechattet. Will nicht ins Fernsehen. Ja, auf Ustream könnt ihr auf, uns auf jeden Fall, oder mich zumindest, wir hoffen ja immer noch, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass man da mal auch mehrere sehen kann, so etwas einfacher. Könnt ihr auf jeden Fall mich hier auch sehen, wie ich hier toll in dieses Mikrofon laber. Und die URL gibt es auch bei openwebpodcast.de. Wie gesagt, ein Wort. So, und wir hatten ja etwas länger keine Sendung mehr, deswegen gibt es eigentlich einiges aufzuholen. Wir wollten das jetzt so einfach Tag für Tag mal durchgehen, vom Januar ausgehend, uns immer schön sagen, was an diesen Tagen geschehen ist. Leider habe ich nicht so viel Speicherplatz mehr.
Wir wissen nicht mehr alles genau.
Genau. Naja, leider, leider habe ich nicht genug Speicherplatz für die Länge dieses Podcasts, der da rauskäme. Deswegen nehmen wir nur die Rosinen natürlich raus. Und da haben wir erstmal ein paar Kleinigkeiten, die so passiert sind. Ich meine, HTML5 zum Beispiel ist ja groß im Kommen. Da wollen wir jetzt nicht so drauf eingehen. Da gibt es ja auch andere Podcasts, die das ja sicherlich viel mehr im Detail, was es jetzt die HTML-Bestandteile selbst betrifft, behandeln. Aber Microdata, da will der Herr Pfefferle was zu sagen.
Ja, und zwar ist Microdata ein Vorschlag als zur Alternative zur RDFA, was sich erst ein bisschen doof anhört, weil es natürlich nochmal ein neuer Standard ist, dachte ich auch zuerst, aber im Nachhinein und nach großen Recherchen finde ich den gar nicht so doof, weil er irgendwie mehr nach HTML aussieht. Also es ist viel einfacher. Man kann sowohl die normale Key-Value-Schreibweise wie bei den Microformats verwenden. Man kann aber auch eben so Pseudo-Namespace-mäßig arbeiten wie bei RDFA. Es ist einfach schicker, sollte man sich auf alle Fälle mal anschauen.
Also es ist erweiterbar auch.
Erstmal nur ein Draft.
Also sprich, es ist auch erweiterbar, also so wie Microformance ja nicht unbedingt.
Also es ist, ja genau, es ist erweiterbar. Es wurden eben statt den Class-Attributen wurden neue Attribute eingeführt, die extra dafür da sind. Mhm. Und es räumt praktisch mit den ganzen Problemen, die die Microformats gerade haben, räumt es auf. Also gerade diese ganzen Datumsproblemchen und was passiert, wenn ich irgendwelche Metadaten, die jetzt nicht unbedingt sichtbar sein sollen, mit in den Quellcode reinmachen und sowas.
Ja, es war ja immer so ein bisschen das Problem irgendwie, dass so, so Class und Ähnliches so mehrfach benutzt werden, eigentlich für mehrere Funktionen.
Genau, genau.
Was ja, sag mal, wenn man den Code von vornherein selbst schreibt, vielleicht nicht das Problem ist, wenn man aber natürlich irgendein Framework hat oder halt irgendwas, wo schon so ein Layout vorgegeben ist. Da kann es halt natürlich Probleme geben, wenn zum Beispiel so eine Klasse schon irgendwie benutzt wird. Bei Plone war das ja zum Beispiel der Fall.
Genau.
Ja, dann habe ich hier noch stehen ref-canonical.
Genau, das, also vor ein paar Monaten gab es eine wilde Diskussion über Tiny-URLs, von wegen, was passiert denn, wenn irgendein Tiny-URL-Dienst dicht macht? Gerade bei Twitter wären dann ein nicht unerheblich großer Teil der Links einfach weg. Und es wurde überlegt, wie man denn das machen könnte. Also ob Twitter seinen eigenen Tiny-URL-Dienst einfach aufsetzt, um halt zu gewährleisten, dass alle Tiny-URLs bleiben. Und eine Alternative wäre, dieses ref-canonical, also Google hat ja vor einer ganzen Zeit lang dieses rel-canonical eingeführt, wo man praktisch mit einem Meta-Tag angeben kann, wie eine Alternativ-URL zu der, auf der man sich gerade befindet, aussehen könnte, also wie die eigentliche URL aussieht.
Was das für die SEO-Sachen, dass man nicht mehrfach einen Content hat, sondern sagt hier, die
genau, Seiten genau. sind sowieso gleich. Dass man, wenn man eine URL hat, die auf verschiedene Weisen aufrufbar ist, dass man eben da im Meta-Tag angibt, wie die eigentliche URL heißt. Und der Umkehrschluss war eben, dass man mit ref-canonical einfach die dazugehörige Short-URL anzeigt. Das heißt, jede URL ist praktisch selbst dafür verantwortlich, wie sie in kurz aussieht. Das heißt, jeder würde für sich seinen Short-URL-Dienst aussuchen und falls man die normale URL bei Twitter postet, guckt zum Beispiel Twitter nach, wie die Tiny-URL dazu aussieht und also kann die dann veröffentlichen.
Was gebe ich da an? Also ich gebe dann an in refcanonical.tinyurl.com/blablabla.
Und was du willst. Also du kannst eben da auch deine komplett eigene stricken. Es gibt jetzt für WordPress eine ganze Menge an Plugins, die eben hergeht und einfach nur die Domain/ID, also relativ kurz. Und da gibt es eben eine Menge Plugins, die das dann bei jeder URL im Header mit angeben. Gut, und so hättest du dann wahrscheinlich mrtopf.de/blog/1 wäre dann deine Tiny-URL zu slash...
Ja, ich warte immer noch auf
die... Podcast ist wieder da.
Warte immer noch auf die PF, Top-Level-Domain.
Genau. Ich warte auf LE.
Ja, na dann. ja gut, aber wie hilft das, wenn jetzt so ein Dienst kaputt geht? Also wenn bei Twitter dann noch nur Tiny-URL nachher steht und...
Naja, aber wenn geht, also, oder speichert es auch ist noch zumindest die jeder selbst für seinen Link verantwortlich. Also wenn ich jetzt meine eigene Domain nehme für ref-canonical, dann... kann ich das ja steuern. Also wenn mein Blog drauf geht, dann ist ja auch meine richtige URL nicht mehr erreichbar. Okay, von daher
geht es
Hand in Hand.
Es verschiebt sogar also sozusagen das Problem vom sagen wir mal Poster des Links zum sagen wir mal Besitzer der Seite, wo es
genau, liegt. Genau.
Okay, gut. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass irgendwie, wenn Tiny URL kaputt geht oder anderes, dass dann Seiten nicht mehr erreichbar sind. Also das heißt ja trotzdem noch.
Ja, natürlich, klar. Aber es war eben eine Idee, wie man hergehen könnte und sagen könnte, man nimmt halt jetzt nicht mehr diese großen Services dafür, wo man eben seine URL aus der Hand gibt, sondern jeder URL-Bereitsteller ist praktisch für seine Tiny-URL selbst verantwortlich. War auch nur eine Idee. Also ich meine, da gibt es auch eine Menge Nachteile davon, fand ich aber trotzdem recht witzig.
Von wem war das jetzt hier?
Ist ref-canonical, das war eben so eine Community-Geschichte, also ich weiß nicht, ob es von einem entstanden ist, das war eben eine Diskussion, ich weiß gar nicht, was ausschlaggebend war, Da muss ich nochmal nachschauen. Mhm. Das gebe ich gerne als Link dann mit in die Shortnotes.
Also einfach in der nächsten Folge werden wir das
nachschauen. Oder genau, wir werden es nochmal.
So, Google unterstützt Realme auf Profilseiten.
Das ist genau, es gibt gut. ja seit einer Weile diese Google-Profilseiten und das Microformat XFN Realme war ja auch schon mal drin anscheinend. Sie haben es rausgenommen und haben es jetzt aber wieder drin. Das heißt, die Google-Profilseite ist ein idealer Anfangspunkt für den Social-Graphen mittlerweile. Und der Vorteil zwischen der Google-Profilseite und zum Beispiel Twitter ist, dass Google keinen No-Follow dabei hat. Also es ist ein echter Realme, wie es auch für Suchmaschinen gedacht war. Mhm. Genau.
Und Herr Pötter sagt doch noch, dass es komplettes XFN sei seit gestern.
Okay, unterstützen Sie auch noch andere Sachen?
Ja, es dauert ja immer, bis der Herr Pötter, er müsste doch in die Sendung, würde ich sagen. Ja.
Okay, cool.
Er sagt ja. So, erklären wir nochmal kurz XFN für die, die es im letzten Jahr vergessen haben, seit wir das...
Also man gibt praktisch über das REL-Attribut eines Links, gibt man an, wie man zu der verlinkten Seite steht oder zu der verlinkten Person steht. Und Mi bezieht sich eben auf eine andere Profilseite von mir.
Von einem
und selbst, über diese Social Graph API von Google zum Beispiel kann man dann mit einer beliebigen Start-URL eben seine ganzen URLs, die noch zu meinem sozialen Graphen gehören, finden. Genau. Und da gibt es eben noch ein paar andere Sachen. Also wenn ich jetzt auf dich verlinke, könnte ich Contact und Open Web Podcast Kolleg schreiben und sowas.
Ja gut, wobei die festgelegten Begriffe wohl eher nicht so praktisch sind.
Ja.
Gut, aber gut, da ist ja eh bald alles durch Microdata oder RDFA irgendwie dann eh ersetzt wird, ist auch egal.
Ja, ja. Leider so. Wahrscheinlich nicht in naher Zukunft, deswegen müssen wir da wahrscheinlich schon noch eine Weile mit auskommen.
Ja, wahrscheinlich muss man alles drei dann reinschreiben.
Ja.
Naja, gut. Ja, TOS and EULA Task Force wollte ich noch erwähnen.
Nein, halt noch zwischendurch.
Was? Ah.
Gerade bei Google, Mensch.
Ach,
Google
Mann,
findet mittlerweile auch, wie der Yahoo Search Monkey, strukturierte Daten wie zum Beispiel Microformats und RDFA. Das heißt, bisher gibt es in der Google-Suche nur die Kategorie Review, wo man so ein bisschen noch ein paar Sternchen sieht und sowas, also H-Review oder ich weiß nicht, wie die RDFA-Variante davon heißt, aber es sollen demnächst noch mehr reinkommen, wie zum Beispiel die H-Card und noch eins, das weiß ich jetzt nicht auswendig.
Okay, aber jetzt darf ich.
Jetzt darfst du.
Oh, toll. Ja, TOS and EULA Task Force, wollte ich ein kleines Update geben. Vor allem, weil es auch eigentlich immer interessanter wird und eigentlich immer drängender wird, sowas zu haben. Also worum es ja geht, es handelt sich hier um eine Task Force, also Arbeitsgruppe des Data Portability Projekts. Und worum es da eben geht, ist, dass solche AGBs, die ja alle sozialen Netzwerke haben, ja mehr oder weniger kompliziert sind und nicht sofort von jedem zu verstehen. Das heißt, vor allem weiß man nicht, was kann ich überhaupt mit meinen Daten machen? Kann ich da zum Beispiel Daten importieren aus anderen Services? Kann ich sie zum Beispiel wieder exportieren oder synchronisieren und Ähnliches? Und da haben wir lange drüber diskutiert und das Problem ist auch nicht ganz so einfach anzugehen, wie man überhaupt Begriffe findet oder sagen wir mal das ganze Problem einteilt, sodass man einfache Begriffe nachher findet, die auch so ein Enduser, der jetzt eben nicht Informatik studiert hat, das versteht. Es gibt ja auch viele Icon-Sets zum Beispiel, die schon so ein bisschen in Richtung Privacy gehen, wo man dann sagt, irgendwie der gibt meine Daten nicht weiter oder der gibt nur diese Daten weiter und so weiter. Ich glaube, Wetterfrosch hatte da auch mal so ein Set gemacht, nur sind das irgendwie, weiß ich, glaube ich, 30 Icons, die kann sich natürlich keiner merken. Deswegen ist so die Schwierigkeit dabei wirklich, wie gruppiert man das sinnvoll zusammen und erklärt das dann einfacher. Soll nachher sowas Ähnliches sein wie eben bei Creative Commons, einfache Icons, wo man mehr oder weniger nachher weiß, was dahinter steht. Ich nehme auch an, dass bei Creative Commons das relativ kompliziert war, sich, sagen wir, auf genau diese Icons zu kommen.
Also man muss ich glaube auch, aber das ist trotzdem ein recht guter Vergleich eben in Creative Commons für AGBs.
Genau, wobei, was halt jetzt im Moment noch nicht diskutiert wird oder was wir jetzt später machen wollen, sind diese ganzen Kontrollsachen, also oder auch so Fragestellungen, wer oder wohin gibt dieser Service eigentlich meine Daten? Also mehr so die, eben die Privacy-Ecke, weil wir erstmal auf die Portability sozusagen setzen, weil das schon kompliziert genug da irgendwie Konsens zu finden. Und das Schöne ist auch eigentlich bei jedem Mal, wo jemand Neues dann im in diesen Telefonkonferenzen dabei ist, erklärt man eigentlich alles nochmal von vorne und geht eigentlich alle Diskussionen nochmal durch, weil alle dieselben Fragen dann haben. Also es gibt ja auch so Fragen wie, was passiert mit meinen Daten, wenn ich sterbe? Was machen die damit? Wo sind überhaupt Daten dann von mir gespeichert nachher und solche Sachen? Oder wo liegt diese Firma überhaupt, die dann meine Daten annimmt? Da hängt es ja auch davon ab, was da jetzt für Gesetze zum Beispiel gelten in diesem Land, was mit meinen Daten dann passieren kann. Gut, und wie gesagt, da stehen wir so kurz vor einem Draft, der so ein bisschen beschreibt, so ein erster Ansatz ist, wie sowas gelöst werden kann. Und solche Sachen wie jetzt Kontrolle und Ähnliches, die kommen dann halt so in der nächsten Version. Gibt auf jeden Fall viel Interesse von verschiedensten Gruppen, die halt auch ähnliche, sagen wir mal, Kategorisierungen und solche Sachen dann brauchen. Auch für andere Zwecke jetzt, um das vielleicht zu automatisieren. Aber natürlich auch, um Usern zu sagen, hier, das könnt ihr auf unserer Seite machen.
Gibt es da mittlerweile einen einheitlichen Draft oder sind es immer noch eure drei Vorschläge?
Nee, es gibt jetzt einen, an dem gearbeitet wird, wo zum Beispiel alles eingeflossen ist im Prinzip.
Okay.
Und der ist jetzt noch nicht ganz rund. Jetzt hat Steve nicht so viel Zeit im Moment, aber ich hoffe, dass es bald dann weitergeht.
Das werden wir nachher einfach auch nochmal verlinken.
Genau. Ja, und wer natürlich Interesse hat, kann da gerne dran teilnehmen. Es gibt da beim Data Portability Project auch einen Kalender, da stehen all die Telefonkonferenzen drin und da kann man einfach anrufen und ist dabei. Und wir kriegen wahrscheinlich auch noch Verstärkung durch so ein paar Jurastudenten und vielleicht einen Professor, der da auch ein bisschen juristisch halt dran arbeiten will. So, der Pötter schämt sich gerade, weil es doch nicht komplett XFN wohl sei, sondern doch nur RailGleichMe. Das editieren wir natürlich nicht, sondern wir klagen das an. Ja, ich würde sagen, kommen wir erstmal zum Bereich OpenID.
Also ja. Wer nicht weiß, wovon wir hier sprechen, wir haben eben auf Ustream nebenher noch das Livestreaming und wer uns direkt neben dem Podcast Fragen stellen will, der kann das in dem beiliegenden Chat dort machen.
Genau. Ja, OpenID, da hat sich einiges getan auch.
Genau.
Ne? Google, Genrain, Facebook, alle haben da irgendwas gemacht. Was hat Google gemacht?
Google hat zum einen mal ein bisschen angefangen, diesen UI-Draft umzusetzen. Und wenn man sich jetzt mit Google über OpenID irgendwo anmeldet, dann bekommt man ein schickes Pop-up anstatt eben die große Seite.
Gut, also da ging es ja ist auch in diesem Summit da mit Facebook drum, ne, dass man das irgendwie einfacher macht. Genau. Ebenso ähnlich wie Facebook Connect es ja vorgemacht hat.
Genau.
Ja, das ist ja schon mal schön. Haben die denn dann so standardisierte Größen, diese Pop-ups, oder wie?
Das habe ich keine Ahnung. Also ich weiß halt nur, dass Google da ein bisschen angefangen hat. Ich weiß nicht, ob das sich nach dem vollwertigen Standard jetzt auf den vollwertigen Standard bezieht. Also es gibt da eine Arbeitsgruppe. Mhm. Aber ich weiß auch gerade nicht, wie weit die sind. Das können wir auch nochmal verlinken. Und wir werden sicherlich demnächst auch nochmal eine Open-ID-Folge machen, wo wir dann da nochmal auf diese ganzen Arbeitsgruppen, die gerade laufen, sind ja nicht gerade wenige, vielleicht nochmal ein bisschen eingehen können.
Also wenn man da Mitglied ist, dann merkt man da auch, wie viele Arbeitsgruppen eigentlich so dauernd gegründet werden.
Ja, ich bin aber passiert mehr, als man denkt.
Getreten. Daher weiß ich gar nicht so ganz genau, was da passiert. Aber ich kann mich erinnern, dass zumindest auf der Public Liste, oder ich weiß gar nicht, welche Liste das ist, da gibt es ja auch schon so recht viele, auf dieser General List da ja auch zumindest so ein paar Prototypen da gepostet worden sind von so einem Pop-up, einer Pop-up-Lösung. Genau. Ja, Genrain, was machen die? OpenID Auto Discovery.
Ich glaube, du warst die letzte Zeit nicht im Netz, oder? Du hast dich komplett ausgeklinkt.
Ich war mit Zensuse da beschäftigt.
Also,
und wir haben ja noch also alles umgebaut und so.
Wie bitte?
Ja, wir sind ja noch umgezogen und mussten ja noch einiges
hier. Ach so,
hier,
stimmt.
Genau, wir sind aus dem neuen Büro jetzt hier. wer vorbeikommen will, kann es gerne machen.
Viel zu viel reales Leben in letzter Zeit.
Ja, deswegen mache ich diesen Podcast, damit ich mal fragen kann, was eigentlich so passiert ist.
Achso, ich bringe dich dann wieder auf den neuesten Stand.
Ja, sicher.
Sehr gut. Also die John Rain und Facebook haben beide mit so einer Art Auto-Discovery rumgespielt, die ich gar nicht mal so gut finde. Und zwar,
bei John Rain hat mit... bei Facebook hab ich's übrigens mitbekommen, aber ich habe dann immer gesucht, wo jetzt OpenID ist.
Ja, das ist auch ganz arg versteckt. Also kurz vorweg, John Rain hat mit Google zusammen eben so eine Art Auto-Discovery gebaut. Das heißt, falls du in deinem Google-Account angemeldet bist und dich irgendwo anmeldest, wo dieses John Rain RPX-Plugin da verwendet wird, dann prüfen die, ob du bei Google schon angemeldet bist, und falls ja, schlagen sie dir Google schon vor und teasern an, bist du Benutzer so und so, dann melde dich doch gleich an. Mhm. Also sie versuchen zumindest bei Google zu erkennen, ob du schon angemeldet bist.
Ja gut, aber es hilft ja an sich nichts, weil ich meine, das ist ja auch so ein bisschen gegen die Idee von OpenID, dass man da jetzt Google präferiert irgendwie.
Ja, und das ist, also selbst wenn sie das mal vorhaben, für alle anzubieten, ist es halt ein riesen Hackmeck, weil OpenID von der Idee her dezentral ist. Das heißt, ich muss ja alle OpenID-Provider, die irgendwie in meiner Liste drin stehen, überprüfen, ob ich da angemeldet bin.
Vielleicht und das macht dann auch Spaß. Ja, mitmachen. Das wäre ja vielleicht noch eher eine Idee, dass man den Browser vielleicht ein bisschen mehr einbezieht.
Genau, dann ist es wieder in Ordnung. Aber so alleine übers Web das zu machen und über irgendeinen Dienst, der da alle abklappert und guckt, ob ich irgendwo angemeldet sein könnte, macht es definitiv keinen Sinn. Wenn ich genau über den Browser erfahre, oder wenn die Website über den Browser erfährt, wo ich gerade bin, dann ist das eine andere Geschichte. Da gibt es ja auch von Bidoop, die es leider nicht mehr gibt.
Genau, Bidoop, gehört eigentlich dazu. Bidoop ist tot oder nicht tot, ich weiß gar nicht. Es gab da so ein
Doch, Bidoop ist tot. MyBidoop läuft, glaube ich, noch ein bisschen, also der OpenID-Provider von denen. Aber MyBidoop hat, glaube ich, dicht gemacht, mit ziemlicher Sicherheit.
Gut, was natürlich auch so ein Problem zeigt, wenn man sich vielleicht auf solche Services verlässt.
Und, ja, genau.
Was vielleicht auch noch so ein Problem von OpenID selbst ist. Ja. Weil ich meine, jeder kann nicht selbst hosten. Das ist halt das Problem. Genau. Selbst wenn ich selbst hoste, habe ich vielleicht das Problem irgendwann, wenn ich irgendwie nach 10 Jahren nicht mehr so dran denke oder was auch immer. Das Problem ist natürlich auch, wenn ich so auch meine Domain verkaufe oder so, habe ich natürlich auch das Problem, dass dann der die kauft, im Prinzip auch Zugriff auf meine Accounts hat. Das muss man natürlich auch sehen. Und es gab auch in der letzten Hacking heißt die, glaube ich, ne? Diese Security-Zeitung, gab es ja auch noch so einen Angriff, wie man im Prinzip über inaktive oder sagen wir mal abgelaufene Accounts bei Webprovidern dann auch wieder an Passwörter drankommen kann, indem man halt irgendwie, also die werden manchmal gelöscht nach 6 Monaten oder so Inaktivität, und dann stehen auch die Namen wieder zur Verfügung. Und wenn man sich das jetzt bei Google zum Beispiel vorstellen würde, ich glaube, die machen das nicht, aber ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber wenn man das halt entsprechend schaut, dann kann man sich da wieder neu anmelden als dieser User und dann entsprechend bei ein paar Seiten dann eventuell ein Passwort recovern. Und per Google kann man dann auch wieder genau Sachen finden, die also, sagen wir mal, Angriffsszenarien da rausfinden, indem man halt genau nach solchen Dingen dann sucht. Da kann Google ja eigentlich einiges, wenn man weiß, wie es geht.
So, willkommen zur Wie hacke ich OpenID?
Ja, das ist ja Podcast mehr ohne OpenID, ich meine. Aber es sollte sich jeder bewusst sein, dass wenn er irgendwie einen Account nicht mehr benutzt, einen E-Mail-Account nicht mehr benutzt vor allem, sollte er schon mal gucken, was da in den Terms of Service steht, oder sollte zumindest auf jeden Fall auch zusehen, dass er dann alle Accounts, die da dran gelinkt sind, irgendwie dann deaktiviert oder auf einen neuen Account, auf die neue E-Mail-Adresse umstellt. Also das ist halt schon wichtig, da sollte man drauf achten.
Das wäre ja auch mal wieder wichtig für eure TOS-Euler-Taskforce.
Ja, wie gesagt, man kann da diese TOS-Euler-Taskforce, die kann man eigentlich beliebig erweitern mit irgendwelchen Sachen. Das ist halt das Problem. Ich meine, wenn man nachher irgendwie 20 Icons da hat und dann nicht weiß, was sie bedeuten, wird es halt schwierig. Ja. Man kann es eh nicht so genau definieren. Also ich meine, was heißt Import? Also sagen wir mal, wenn die Site A Import anbietet und Site B Export, heißt ja noch lange nicht, dass sie das gleiche Format dann haben. Und das kann man aber auch in so einem, sagen wir mal, in so einem Kontext auch gar nicht definieren. Weil dann wäre man ja im technischen Bereich wieder. Und dann musst du ja wissen eigentlich, was in 2 Jahren aktuell ist. Und das kannst du ja nicht wissen. Deswegen, also bei uns geht es wirklich nur darum, dass es generell möglich ist, was zu importieren oder exportieren oder auch meine Identität von irgendwo anders zu benutzen, also OpenID oder sowas. Und da geht es eben wirklich nur um diese Möglichkeit, das zu tun. Aber die genau wie diese Möglichkeit aussieht, das wird durch dieses Icon nicht bestimmt. Sondern da muss es halt noch einen erklärenden Text dahinter geben, wo dann kurz aufgelistet ist, ich kann Facebook Connect, ich kann OpenID und so weiter.
Icon Party, oder wie hat Dings gemeint, Chris Messina, Nesca.
Ja, ja, genau.
Wegen vielen schönen Aufklebern.
Genau, also da ging es um diese ganzen Buttons, die ja jetzt da erscheinen bei den ganzen OpenID-Logins. Habe ich ja damals schon an sich gesagt, dass es eigentlich nicht so produktiv sei. Da sind ja auch wieder nur die Großen dabei, ne? Wie ja auch Carsten ja sagt, dass auch nur die Großen wahrscheinlich übrig bleiben. Wie Google und so.
Nachzuhören in Episode 4, OpenID für Techies.
Ja, habe ich das da gesagt? Ich weiß nicht mehr, wo ich es genau gesagt habe.
Sicherlich.
Bestimmt, ne? Naja, wer es ja, weiß, genau. Ein Quiz.
Ja, genau, wer es zuerst weiß, kriegt...
kriegt einen Account bei... Naja, kriegt nicht, wir haben ja bei Open Web. Okay, OAuth. Login with Twitter.
Nee, noch eins, und zwar die Facebook OpenID-Geschichte, weil die ist nämlich wahnsinnig versteckt. Da habe ich... sehr lange gebraucht, bis ich die gefunden habe. Und zwar als ganz kurze Anleitung, wie man OpenID bei Facebook verwendet. Und zwar zuerst einloggen mit Benutzername, Passwort. Dann in die Settings gehen. Der Punkt heißt, glaube ich, irgendwie mit neuem Profil verbinden oder sowas. Dort am besten My OpenID verwenden. Also bei Carsten funktioniert es mit My OpenID nicht. Bei mir funktioniert es nur mit My OpenID. Vielleicht geht's auch noch mit Google, keine Ahnung. Also mit MyOpenID hat es bei mir funktioniert. Die eingeben, sich dann eben autorisieren, bis das alles funktioniert hat. Dann bei Facebook abmelden. Und jedes Mal, wenn man jetzt wieder auf die Facebook-Startseite geht, wird man automatisch eingeloggt.
Toll.
So funktioniert OpenID bei Facebook. Man kann auf der Startseite nirgendwo seine OpenID eingeben, weil nämlich Facebook beim Abmeldevorgang die OpenID oder zumindest den OpenID-Provider in die Session reinschreibt und jedes Mal, wenn du dann wieder auf die Facebook-Seite kommst, guckt er in der Session, ob deine OpenID drin ist und wenn ja, wirst du damit angemeldet. Riesenverbesserung, oder?
Super.
Weil nämlich, wenn ich jetzt in einem Internetcafé bin und mich mal schnell mit OpenID anmelden möchte, muss ich zuerst mich normal bei Facebook anmelden, muss mich zusätzlich bei meinem OpenID-Provider anmelden, muss mich dann wieder bei Facebook abmelden und dann habe ich ja eine gültige Session. Und ab dann kann ich mich
im Internetcafé
problemlos anloggen.
Genau, und alle, die nach dir auch.
Genau, stimmt. Das ist ein Riesenfeature.
Super Feature. Naja, gut, ich meine, wie auch immer, also ich glaube, das brauchen wir nicht. Aber Facebook, genau, hat jetzt keiner so direkt verstanden, würde ich mal annehmen. Also zumindest, wenn man nach OpenID sucht, direkt findet man es nicht.
Nee, es also ist wirklich sehr versteckt und macht auch in der ersten Version nicht so viel Sinn, glaube ich.
Sagt auch hier jemand, das versteht auch kein Mensch und ist auch so, braucht wahrscheinlich auch kein Mensch. Naja, auf jeden Fall, aber Facebook hat ja jetzt auch eigene, hat ja jetzt auch Vanity-URLs. Das heißt facebook.com/Mr. Topf, das bin jetzt ich. Und das ist natürlich schon, ich meine, das ist natürlich interessant. Erst hieß es ja immer, dass sowas nicht gebraucht wird oder auch von der OpenID-Community irgendwie, dass man, ob man denn halt eher E-Mail-Adressen benutzen sollte statt, statt URLs für OpenIDs. Und jetzt natürlich schon interessant zu sehen, dass mehr und mehr Leute da auch hingehen und doch solche Vanity-URLs einführen, was ja auch dann die Möglichkeit öffnen würde, ein OpenID-Provider zu werden. Und das ist eigentlich... Das ist
ziemliche Wahrscheinlichkeit die Vorbereitung.
Ja, würde ich auch mal sagen. Aber es zeigt natürlich auch, dass viele Leute einfach so in solchen URLs dann doch denken, dass sie das sind. Ich weiß gar nicht, wie es so in der nachfolgenden Generation aussieht, ob E-Mail-Adresse dann noch so viel zählt. Oder doch eher
die Facebook-URL. Bin ich schon Nachfolgegeneration?
Die nach uns.
Achso.
Die jetzt zur Schule gehen. Sagen wir mal die.
Achso, dann kann ich dir das nicht beantworten.
Nehme ich da nicht so aus.
Sollten wir mal einen interviewen?
Genau, holen wir mal jemanden dazu. Damit wir nicht auch alte Männer mit Kugelschreiber sind.
Genau.
So, ja, dann OAuth, das andere mit O. Da gab es Login with Twitter, das habe ich mitbekommen. Super, ne?
Genau. Ja, es ist halt jetzt auch möglich. Also Twitter hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn wir jetzt schon OAuth nehmen, dann machen wir gleich noch einen Single Sign-On mit dazu, geschenkt über OAuth. Mhm.
Genau, da gibt es auch wieder einen Button, ne? Mit Twitter einloggen.
Genau.
Oder Login with
Twitter. Das Problem ist halt nur, also das macht natürlich für alle Dienste, die direkt auf Twitter aufbauen, riesen Sinn, weil die müssen ja danach eh auf die Twitter-API. Aber überall anderes ist es halt gefährlich, weil OAuth ja eigentlich dazu gedacht ist, die API zu authentifizieren oder mich für die API zu autorisieren. Und man das jetzt halt mit dem Anmeldeprozess verbindet. Das heißt, egal wo ich mich anmelde, die Seite hat halt gleichzeitig immer Zugriff auf meinen Twitter-Account. Vollen Zugriff. Mhm. Das heißt, irgendwo unachtsam angemeldet, können die über meinen Twitter-Account spammen. Ist halt auch nicht so die...
Nee, vor allem ist ja auch OAuth nicht als Authentifizierungsprotokoll angedacht. Ich meine, es wäre schön, wenn alles so in einem wäre. Da wird ja, glaube ich, auch drüber diskutiert. Wir sollen auch dazu sagen, es ist jetzt auch eine Working Group bei der IETF OAuth. IETF, das ist so die Standardisierungsgremium, was so das ganze Internet im Prinzip standardisiert. Also was ist da noch? HTTP und solche Sachen. Ne? Und XMPP und all die Sachen werden dort standardisiert. Und OAuth jetzt eben auch, was ist natürlich, was ich eigentlich sehr gut finde, muss ich sagen. Ja, und Exploit gab es auch bei OAuth. Aha. Der erste Exploit bei OAuth, den wir jetzt, glaube ich, nicht technisch erklären sollten, weil das ist, glaube ich, sehr schwierig.
Ja, und es ist auch wirklich schwierig zu machen. Also ich fand den Wirbel, der drum gemacht wurde, schon fast ein bisschen arg, weil
ich glaub,
also was da alles passieren muss, dass man das schafft, ist... Ja, schon nicht trivial.
Ich glaube, der Wirbel ging mehr darum, wie man da toll reagiert hat und so weiter.
Ah ja, okay.
Also ich meine, also es fing, glaube ich, über Twitter dann an. Die haben irgendwie erstmal OAuth wieder dicht gemacht und haben aber nicht gesagt, warum. Dann gab es da großen Aufschrei natürlich aus der API-Gemeinde, was Twitter aber dann netterweise auf sich genommen hat. Und dann haben halt, wurde halt in der Zwischenzeit nach einem Fix gesucht. Hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, der ist jetzt auch in der Spezifikation drin, ne?
Ja, das ist ja der Punkt drunter, also dieses 1.0-Ref-A. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit sie da jetzt mittlerweile sind. Man verteilt einfach in dem Authentifizierungsprozess so ein paar Werte auf andere Prozessschritte. Also es ist nicht wirklich arg viel anders.
Gut, also bei universe.com, da gibt es auch noch eine Erklärung dieses Session Fixating Attack, so nennt sich das.
War das irgendwie OpenID für Dummies oder sowas? Als Überschrift? Was? Ah, nee, bei Universe. Ja, okay, vergiss es.
Also HUENIVERSE.
Universe oder sowas.
Naja, egal. Ja, Link gibt's dann, wenn wir das alles eintragen, im Wiki oder wenn ihr das alles.
Im neuen Wiki.
Ja, wie auch immer. Also in irgendeinem Wiki gibt's diesen Link. Sonst googelt. Activity Streams. Ja. Tut sich auch einiges, ne?
Ja, ich war bei Facebook, bei MySpace weiß ich nicht, ob sich da immer noch so viel tut, weil die haben ja jetzt gerade, was weiß ich, 500 oder wie viel entlassen. Ich weiß nicht, ob sie da dann noch so dahinter sind mit den Activity Streams, aber prinzipiell tut sich da schon ein wenig.
Gut, das ist jetzt
durch also angefangen,
die wirtschaftliche Lage, aber ich meine, das wird es wiederholen. Und ja, genau. Dann, ich meine, das ist schon ein Zukunftsthema immer noch. Ne?
Naja, da kommt dann schon wieder das Nächste und dann sind Activity Streams schon wieder out und man macht nur XMPP. Nein, im Ernst, also das Ganze hat angefangen eben mit diesem DISO-Project, wo man angefangen hat, eine Sprache für oder eine Extension für Activity Streams zu schreiben. für das Atom, nicht Protokoll, sondern für die Atom, für den Atom-Standard. Und das erweitert praktisch den Atom-Standard um so eine um eben eine Art Activity-Syntax. Also, was wurde genau gemacht, also es, um Activity-Objekte, also ist es jetzt ein Blogpost oder ist es eine Twitter-Nachricht oder ist es ein Lied oder ist es Audio oder was weiß ich. Und was habe ich damit gemacht? Habe ich es geshared, gepostet, abgespeichert und was weiß ich noch.
Ja, was natürlich immer noch fehlt, glaube ich, so ein bisschen, ist doch so irgendwie eine dezentralere Speicherung des Ganzen, beziehungsweise, sagen wir mal, dass man das nicht alles so verdoppelt.
Genau, das ist halt das große Problem.
Also wenn ich jetzt Facebook und Twitter und alles irgendwie von einem, mir in irgendein Tool reinhole, dann habe ich immer irgendwie alles doppelt.
Ja, weil Facebook natürlich Twitter schon drin hat und in dem Activity-Stream von Facebook ist Twitter drin und bei dem anderen gibt man Facebook und Twitter an.
Genau. Also da, ich meine, das ist aber für alles der Fall. Ich meine, es ist dasselbe bei den Kommentaren irgendwie. Wenn ich jetzt bei irgendeinem dieser Activity-Streams wieder kommentiere, dann steht das wieder alles nur da, aber es ist irgendwie nicht so mit dem Originaleintrag verlinkt und so. Gibt es dann wieder tolle Tools, die das alles wieder zusammensuchen aus all den Sachen. Ich glaube, auch Chris Messina hat das auf seinem Blog da. Aber genau. So richtig praktisch Backtype. Oder so richtig die tolle, die tolle Lösung ist es natürlich jetzt auch nicht.
Da könnten wir den Dirk Olberts nochmal einladen, weil der hatte da keine schlechte Idee bei NoSrub. Weil bei NoSrub läuft so, egal wo ich dort einen Kommentar schreibe, es landet dann irgendwie auf allen NoSrub-Instanzen, wo eben dieses Objekt gelistet ist. So, zum Abschluss eben noch, dass MySpace und Facebook eben diese neue Syntax unterstützen. Es nur immer noch sehr schwierig ist, an diese zwei Activity-Feeds dran zu kommen, weil die immer noch hinter sehr verschlossenen Türen sitzen. Also MySpace macht es nur über Open Social und Facebook nur über ihre irgendwie eigene Authentifizierung.
Gut, wobei ich Open Social gar nicht so dumm finde.
Ja, natürlich, aber wenn du es einfach mal so ganz schnell abonnieren willst, ist halt nicht, leider. Okay.
Also es ist kein Atom-Feed direkt.
Genau.
Ohne drumherum.
Ja.
Ja, dann gibt es noch ein Thema, Google Wave. Das gab es da, weiß ich zumindest ein bisschen was zu sagen. Ich habe dieses Video nicht komplett angeschaut, muss ich sehen, aber es ist schon sehr interessant, was ich da tun kann vor allem. Weil, also die, was sie gezeigt haben, ist ja im Prinzip ein auf XMPP aufbauendes Protokoll, wo man nicht nur, sagen wir mal, chatten drüber kann, sondern wo man auch zum Beispiel Dokumente gleichzeitig editieren kann. Und wo man sogar sieht, wenn jemand ein A tippt, dann sehen alle, die daran beteiligt sind, alle, die das abonniert haben, sehen das auch dann direkt. Das heißt, man kann wirklich live zusehen, wie so ein Dokument bearbeitet wird. Und das Interessante aber, was ich eigentlich daran sehe, ist, wie sie das implementieren. Und das nennt sich Operational Transforms, so heißt das in der Wissenschaft sozusagen. Worum es im Prinzip geht, ist, dass alle Leute, die so ein Dokument editieren, dieses Dokument dann bei sich auf dem Server haben, beziehungsweise im Client haben. Und wenn sie etwas editieren, dann wird nicht etwa das neue Dokument eben rübergeschickt, sondern nur die Änderungen, die sie gemacht haben. Also nur so ein Diff für die Unix-Leute. Und diese Änderung wird dann über ein paar Server an alle anderen Mitstreiter verteilt und die fügen das wieder bei sich ein. Das Problem dabei ist nur, wenn sie selbst schon irgendwas geändert haben, dann kann das schief gehen. Weil nehmen wir an, irgendwie einer fügt in Zeile 5 etwas ein oder löscht Zeile 5. Und der andere löscht dann Zeile 7. Wenn aber Zeile 5 schon gelöscht ist, dann ist ja Zeile 7 dann Zeile 6. Und das muss irgendwie in der richtigen Reihenfolge passieren, damit nicht die falschen Zeilen zum Beispiel gelöscht werden. Und da gibt es so eine gewisse mathematische, mathematischen Beweis oder so Algorithmen, wie man das hinkriegt. Und das ist eben auch bewiesen, dass es dann irgendwann, wenn diese Regeln angewandt sind, dass es dann auf allen diesen Clients zum gleichen Dokument kommt. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, nicht nur für irgendwie Chat oder irgendwelche Dokumente, die man zusammen bearbeitet, sondern das kann eigentlich für alles Mögliche in Zukunft sehr interessant sein. Es kann zum Beispiel auch sehr praktisch sein, wenn ich mein Profil irgendwie auf verschiedensten Social Networking Sites habe und diese Profile damit einfacher synchronisieren kann, egal wo ich das jetzt editiere, weil das ist ja immer das Problem, wenn ich irgendwie jetzt 3 Versionen habe, sagen wir mal auf MySpace habe ich irgendwas geändert und auf Facebook und weiß ich, bei Xing, und wir nehmen mal an, dass die sich alle irgendwie synchronisieren können, dann ist immer die Frage, welche Änderung gilt denn nun? Wenn ich aber jetzt natürlich irgendwie eine Änderung durchführe und die wird sofort auf allen anderen Sites auch durchgeführt, dann habe ich natürlich dieses Problem nicht. Und wenn das natürlich noch sicher ist, dass das auch alles in der richtigen Reihenfolge und in der richtigen Versionierung dann passiert, dann ist es natürlich umso besser. Ich hatte auch schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, ob man das auch für virtuelle Welten vielleicht benutzen kann. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil da, sagen wir mal, sehr viel in Echtzeit passieren muss, was darüber geht. Aber ich denke mal, wenn man das irgendwie ein bisschen durchdenkt, kann es durchaus sein, dass es auch damit geht. Hast du einen Account bei Google Wave?
Ich habe leider auch noch keinen bekommen. Also es ist halt leider noch ein sehr beschränktes Publikum, was da drauf darf.
Genau, es gibt eine API, gibt auch verschiedene Libraries dafür, in Java, Python, Ruby, glaube ich, PHP wahrscheinlich auch. Das ist halt auch noch nicht das Ganze, muss man sagen. Also diese API, die läuft halt auf dem Google Wave Server, auf den von Google eigens betriebenen. Was passieren soll, ist auch, dass eine Open Source Version davon irgendwann zur Verfügung gestellt wird, dass also jeder seinen eigenen Wave Server betreiben kann. Zur Architektur vielleicht kurz noch. Es gibt dann eben diese Wave Server, und an so einem Wave Server connecten sich halt verschiedene Clients, also irgendwelche User. Und diese Wave-Server sind auch noch untereinander verbunden. Das heißt also, ich kann mich auch über meinen lokalen Wave-Server sozusagen mit einem Dokument, was auf einem anderen Wave-Server gehostet wird, verbinden. Und dann werden eben zwischen diesen Wave-Servern dann diese Deltas, heißen die auch, also diese Änderungen dann verteilt. Und so ein bisschen wie IRC könnte man sich vorstellen. Da gibt es ja dann auch eben verschiedene Server, die zusammenarbeiten und wo sich an jeden Server dann eben die entsprechenden User connecten. Interessant daran ist auch, dass sich dann eben solche Bots daran noch connecten können, die zum Beispiel automatisch auch eine Rechtschreibprüfung oder eine Rechtschreibkorrektur machen können. Und genau darum geht es eben bei dieser API. Das heißt, da kann man sich da reinhängen, da kann man bestimmte Events subscriben. Das heißt, wenn irgendwer zum Beispiel ein Dokument aufmacht oder irgendwas gesendet bekommt oder selbst was sendet, dann kann man zum Beispiel nach irgendwelchen Sachen suchen, wie zum Beispiel einen Suchstring, und den automatisch durch das Suchergebnis irgendwie ersetzen. Und das wird dann automatisch bei allen Leuten, die jetzt da gleichzeitig angemeldet sind, auch gemacht. Und da ergeben sich, glaube ich, schon ziemlich viele interessante Dinge, vor allem, weil es halt auch so bidirektional dann eben ist. Also wir sind das eigentlich mehr als bidirektional, aber es ist halt nicht so wie HTTP, wo man nur einen Server hat und dann nur immer was zieht, wo es halt sehr schwierig ist, wenn man wieder was vor allem live von dem Server zum Client schicken will. Aber da es hier auf XMPP aufbaut, ist es da relativ einfach, auch eine Live-Kommunikation hinzukriegen. Das heißt also, all die Probleme, die man irgendwie mit Ajax oder Comet dann nachher dann auch immer hat, die sind da im Prinzip nicht gegeben. Ja, und deswegen bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, und ich hoffe, dass auch bald dieser Server da mal veröffentlicht wird, weil das würde mich schon interessieren, da genauer reinzukommen. Und auf lange Sicht könnte er sogar auch das Web irgendwie ersetzen.
Ja, zumindest eine Stufe weiter treiben, weil eben diese ganzen Echtzeitgeschichten hört sich sehr spannend an, und auch, und eben der, wie du erwähnt hast, zusätzlich der dezentrale Ansatz. Also ich muss nicht immer über den Google-Server gehen, sondern eben ich kann auch eigene Server in die Wave mit reinhängen. Und das nächste Spannende ist halt, dass es auf XMPP eben aufbaut, also einen offenen Standard unterstützt und den eben mit gewissen Erweiterungen erweitert.
So. Mit so Sachen erweitert.
Mit so Dingerlen. Erweiterungen erweitert.
Genau. Also ganz tief rein bin ich jetzt auch nicht. Ich habe mir mal so Operational Transforms und so Sachen angeschaut. Ich habe mir auch mal den Python-Code angeschaut, weil ich irgendwie wissen wollte, ob da schon all die Sachen drin sind, die man jetzt braucht, um diese Transformierungen da durchzuführen, weil selbst programmieren will ich das jetzt nicht unbedingt. War es nicht ganz so einfach, da durchzusteigen, was eigentlich wie passiert und wie man dann, sagen wir, selbst daraus einen Wave-Server bauen könnte. Daher habe ich mir dann doch gesagt, warte ich einfach, bis da irgendwas veröffentlicht wird. Aber wenn jemand aus der aus dem Publikum irgendwie einen Account da hat und darüber mal berichten kann, soll er sich mal melden. Da sind wir natürlich sehr drin interessiert.
Na?
Ja. So, dann kommen wir zum letzten Thema von heute und das braucht jetzt natürlich auch noch eine Stunde.
Mindestens. Da müssen wir uns jetzt richtig aufregen.
Genau, verdammt. Auch da kann ich mich schon drüber aufregen, so ist nicht.
Ja, das meinte ich auch nicht ganz unernst.
Ja, und zwar ist das Thema Zensursula. Und jetzt habe ich natürlich hier kein Publikum vor mir, wo ich mal fragen kann, wer nicht weiß, worum es da geht. Aber ich kann natürlich hier diese zwei Chat-Kollegen fragen, wer weiß denn hier nicht, worum es da geht. Das erübrigt sich, glaube ich. Ja, es geht um das Zugangserschwerungsgesetz, was heute vor einer Woche und einer Stunde sozusagen verabschiedet worden ist im Bundestag in zweiter und dritter Lesung. Und gut, da geht es um den angeblich um den Kampf gegen Kinderpornografie, wozu aber natürlich Maßnahmen eher nicht geeignet sind, sondern die sind eher dazu geeignet, so hintenrum eine Zensurinfrastruktur aufzubauen. Ich würde auch hier gar nicht mal so von Zensur direkt sprechen, dass ja irgendwie jetzt Kinderpornosites zensiert werden. Das ist, glaube ich, macht keinen Sinn, das so zu benennen, weil ich meine, das soll natürlich nicht im Netz zu finden sein. Aber das Problem, was ich ja eher sehe, ist eben, dass durch so ein Overblocking, dass eben nicht nur eben diese Sites gesperrt werden, wie man ja auch auf den Sperrlisten aus anderen Ländern gesehen hat, dass eben dadurch auch viel mehr gesperrt wird. Und hinzu kommt, dass es eine Domainsperre ist, also nur auf der Domain diese Sperre aktiv ist. Das heißt, wenn es jetzt in irgendeinem Unterordner ist, das kann ja passieren, wenn zum Beispiel ein gehackter Rechner da ist, was ja auch gerne passiert, und wenn da in irgendeinem versteckten Unterordner dann solche Dinge abgelegt werden und wenn man dann die gesamte Domain sperrt, dann hat man natürlich als Betreiber dieser Site dann auch ein Problem. Man hat es vielleicht eh, aber es wäre natürlich schöner, wenn man darauf hingewiesen wird, dass da was liegt und dass man das bitte entfernt.
Und es ist vor allem halt auch nur so eine Art Alibi, weil letztendlich die Seite ja immer noch im Netz bleibt. Man schaltet halt einfach ein Stoppschild davor. Und also meines Erachtens ändert es nicht viel an der Tatsache, dass da immer noch Kinderpornografie im Netz ist. Und nur weil sie jetzt in Deutschland nicht mehr zu sehen ist, ist sie trotzdem noch im Großteil der restlichen Welt zu sehen. Und Deutschland ist nur ein kleiner Fleck.
Die Frage ist, ich meine, sag mal so, was mich stört, ist aber eigentlich auch, wie dieses Gesetz zustande kam, nämlich ohne irgendeiner faktischen Grundlage. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Problem lösen will, dann gehe ich hin, dann gucke ich mir erstmal an oder frage Leute, die sich auskennen, was kann man dagegen tun, was gibt es überhaupt für Daten. Wenn ich keine Daten habe, dann versuche ich erstmal diese Daten irgendwie zu beschaffen, damit ich überhaupt weiß, wie Kinderpornografie überhaupt im Internet verteilt wird. Geht das nur über Web oder wird das oder ist Web vielleicht nur 2% und alles andere wird über Post verschickt oder über Peer-to-Peer-Netzwerke oder was auch immer, aber das weiß halt keiner. Das BKA hat ja zugegeben irgendwie, dass das unbekannt ist, wie die prozentuale Verteilung ist der Vertriebswege und dann jetzt nur auf gut Glück irgendwie so ein Gesetz zu machen, finde ich dann halt schon sehr fahrlässig, weil es halt auch Grundrechte einschränkt. Und gerade wenn man ein Gesetz macht, was Grundrechte einschränkt, finde ich, sollte man als verantwortungsvoller Politiker auch hingehen und erstmal gucken, ob das überhaupt Sinn macht. Ob, sagen wir mal, es ist ja eine Ermessensfrage, ob man die Grundrechte einschränken muss. Sagen wir mal, wenn es jetzt nur irgendwie zwei Fälle wären oder so, ich meine, sind jetzt mehr, aber ob das dann funktioniert oder nicht. Und wie viele Leute die Sperren umgehen, weiß man ja auch nicht.
Also ich meine nur die Ja, vor allem das Problem Zahl. Ist halt, man schreckt eben diejenigen ab, die eher zufällig auf der Seite landen.
Wobei man sagen muss, also ich bin noch nie zufällig drauf gelandet.
Wie bitte?
Ich bin noch nie zufällig auf so einer Seite gelandet. Das ist eben auch die Frage, man weiß überhaupt nicht, was das bewirkt. Es gibt keine Daten.
Also, ja klar, aber also nehmen wir an, ich will mutwillig so eine Seite sehen, dann finde ich im Internet genug Anleitungen, um die Seite wiederzusehen. Die Leute, die man wirklich damit bekommt, sind die, naja, da eben noch nicht so bewandert sind oder das Extrembeispiel, man sucht einfach nur bei Google irgendwas und der Firefox macht mit seinem Seiten-Prefetching, lädt jede Seite in den Cache schon mal rein, dass es nachher schneller geht, ist man schon potenzieller Kinderschänder, weil aus Versehen irgendein Link geladen wurde, bei dem man nicht mal aktiv irgendwas gemacht hat.
Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man da irgendwie so drauf, vor allem wie man das so, sagen wir mal, beabsichtigt durch irgendwelche spaßigen Leute dann hinkriegt, ohne dass man es merkt. Ich meine, was jetzt zumindest zurückgenommen worden ist, ist, dass diese Daten, also wenn man auf diesen Stoppschild-Server kommt, dass diese Daten zu Strafverfolgungszwecken genutzt werden dürfen. Das ist ja schon mal etwas, aber es ist natürlich jetzt nicht so der tolle Kompromiss, wie das jetzt hier gern von Politikern dargestellt wird, die man mit der Netzgemeinschaft gefunden hätte. Da will ich mich ja nochmal von Frau Griefan distanzieren, die dann sagte irgendwie, dass sie ein tolles, ich weiß nicht mehr, wie sie es genau ausgedrückt hat, aber dass sie irgendwie einen tollen Kompromiss dank der Netzgemeinschaft auch erarbeitet haben. Und an diesem Kompromiss, da den Schuh will ich mir jetzt nicht anziehen, dass ich da mit dran schuld bin, dass es jetzt so gekommen ist. Ist ja auch, ich meine, was da, man muss auch sehen, was dadurch jetzt losgetreten ist. Also das ist auch natürlich für das Open Web hier interessant, was jetzt noch so alles kommen könnte. Ich meine, CDU, CSU diskutieren gerade ihr Wahlprogramm und da stand zum Beispiel erst drin, dass sie irgendwie die Three-Strikes-Regel aus Frankreich gern übernehmen würden. Die bedeutet, wenn man irgendwelche illegalen Machenschaften im Netz gemacht hat, wie zum Beispiel irgendwie einen Song runtergeladen, und das dreimal gemacht hat, dann solle man 6 Monate oder bis zu 6 Monaten irgendwie das Internet gesperrt kriegen, wobei der Vertrag aber weiterläuft, also man weiter bezahlt. Mhm. Und jetzt wurde auch wohl noch dazu getan, dass man, wenn man einen alternativen Provider sucht und sich da anmeldet, dass das bis zu 30.000 € dann kosten kann. Mhm. Und daran zeigt sich ja eigentlich irgendwie, wie weit die auch weg sind, halt diese, wie man ja gerne sagt, Internetausdrucker oder eben alte Männer mit Kugelschreibern, wie weit die eigentlich weg sind von uns. Also ich meine, wie kann man auf die, also ich würde nie auf die Idee kommen, jemanden irgendwie das Internet zu sperren, auch wenn der was ich gemacht habe. Das ist ja so wie Lesen zu verbieten. Vor allem für solche Leute, die halt irgendwie tagtäglich da aktiv sind. Und gut, für jetzt sagen wir einen, der da nicht so viel mit am Hut hat, ist das halt irgendwie nur ein Spielchen und wenn ich das halt nicht mache, dann ist es auch egal. Aber es ist ja für uns nicht. Also ich könnte dann hier meinen Laden dicht machen. Und ob ich selbst war oder nur irgendein Bot, den ich mir dummerweise eingefangen habe, das ist natürlich auch die andere Frage. Und von daher, also das stand halt auch so im CDU-CSU-Wahlprogramm wohl drin. Gibt es auch bei WikiLeaks zu finden. Das ist jetzt inzwischen raus. Jetzt steht da nur noch, dass sie Kriminalität im Internet effektiv bekämpfen wollen. Was jetzt nicht heißt, dass das nicht käme, natürlich, weil die, sag mal, die Idee, was sie unter Effektivität verstehen, haben wir jetzt gesehen.
Ja, also das große Problem ist halt wirklich, dass es hierbei eben nicht darum geht, kinderpornografische Seiten zu befürworten, sondern es geht einfach darum, dass der Weg, wie das gemacht wird, unserer Meinung nach der falsche ist, weil einfach ein Stoppschild davor zu hängen, bekämpft nicht wirklich die Kinderpornografie im Netz, weil man eigentlich nicht dagegen vorgeht. Man verwehrt irgendwelchen Leuten den Zugang zu irgendwelchen Seiten, aber letztendlich passiert es immer noch. Also die Kinderpornografie wird niemand dafür bestraft, aktiv. Also die Seite bleibt im Netz, es wird nicht nachverfolgt. Also es wird eher derjenige bestraft, der sich die Seite anguckt, als derjenige, der die Seite ins Netz stellt. Gut, und das ist ja auch schon irgendwie.
Ich meine, strafbar ist ja beides. Das ist ja auch nicht die Frage. Deswegen ist ja auch Internet kein rechtsfreier Raum, wie immer wieder behauptet wird. Das Problem ist eher, dass das Internet im Moment ein ermittlungsfreier Raum vielleicht ist. Weil ich meine, wenn ich nicht ermittle, dann kann ich auch die Leute nicht hinter Gitter bringen. Aber anscheinend ist Ermitteln hier auch nicht so ganz angesagt. Ist halt vielleicht auch schwieriger durchzusetzen. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch Ländersache. Ich kenne mich da jetzt juristisch nicht so aus, wer das dann sagen muss. Dann kann man es natürlich nicht im Wahlkampf verwenden. Und darum scheint es
ja, aber man kann trotzdem eben hergehen und die Gesetze andersweitig ändern. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war. Irgendeine Organisation hat eben auch den Versuch gemacht, wie schwierig es denn wirklich ist, Kinderpornografie-Seiten vom Netz zu nehmen. Weil das war ja auch immer so dieses Argument, was sollen wir denn machen, wenn der Server in Russland steht oder sonst irgendwo. Die Quote von den Seiten, die vom Netz genommen wurde, war also für mein Befinden sehr hoch. Für eine unabhängige Organisation, die einfach nur Webprovider angeschrieben hat und gesagt hat, hier ist sonderbarer Content auf ihren Webseiten, ob sie den nicht einfach runternehmen. Und das wurde teilweise ohne Rückfrage wurde das runtergenommen, problemlos.
Ja, also das war der RK-Zensur, der das gemacht hat und innerhalb von 12 Stunden hat, Alva war das, hat er 60 Sites gelöscht bekommen. Mehr genau. Als das BKA anscheinend je geschafft hat. Ich meine, wissen wir auch nicht, gibt es wahrscheinlich auch keine Statistiken zu. Und ich meine, das hat ja auch die Bundesregierung selbst zugegeben in der kleinen Anfrage der FDP, dass eigentlich überhaupt keine Daten erhoben worden sind. Die wussten nicht, in welchen Ländern die Server stehen. Die wussten nicht, was auf den Sperrlisten drauf ist, die es in skandinavischen Ländern gibt. Es wurde kein wissenschaftliches Gutachten irgendwie beantragt, glaube ich, und noch andere Sachen. Also man beschließt einfach so auf gut Glück und ob das jetzt das Problem löst, ist anscheinend nicht so wichtig. Und das ist halt.
Und das Schlimme ist halt auch, dass an vielen Stellen gesagt wurde, dass eben keine Zensur stattfindet und dass es wirklich nur um diese Kinderpornografie-Seiten ging. Und kaum ist eben dieses Gesetz durch, schreit die CDU auf, sie prüft jetzt das Ganze auf Killerspiele auch anzuwenden. Das heißt, alle Webseiten, die irgendwas mit Killerspielen zu tun haben, eben auch noch auf diesen Index zu setzen. Mhm.
Ja, es gab ja auch einen schönen Artikel hier von Christian Köntop, Falscher Planet, falsches Jahrtausend, weiß ich, ob du den gelesen hast. Der hat das so ein bisschen auf den Punkt gebracht, weil es gab ja auch einen, auf Phoenix ist jetzt übrigens viel los in diesem zu diesem Thema. Also es gab irgendwie vor ein paar Tagen ein Interview also mit Dirk Hilbrecht von der Piratenpartei, die jetzt im Übrigen auch dank Zensursela recht viel Zulauf wohl haben. Also sie macht anscheinend jetzt
sogar Wahlkampf. Sogar SPD-Politiker, namhafte.
Ja, sie macht jetzt anscheinend auch noch Wahlkampf für die Piraten, das finde ich ja gar nicht so schlecht. Und Professor Robert Scholz, ein, ja, dummerweise heißt er so wie ich, aber ich mich auch, den kenne ich nicht. Gut, ich meine, rhetorisch war das nicht so toll, also Herr Hilbrecht ist, glaube ich, da mit wenigen Fahnen untergegangen. Gut, Herr Köntop sieht das anders. Und er sagt zum Beispiel, das, was Herr Scholz da erzählt und argumentiert hat, kam mir sehr altmodisch und weltfremd vor. Hat er die letzten 20 Jahre keinen Strom und kein Netz gehabt? Und dann ging mir auf, dass das genau der Fall war. Im Übrigen, was er gesagt hat, war auch irgendwie, das Internet sei ja gar nichts Neues. Sei nur eine neue Technik. Aber qualitativ ist da nichts Neues. Und die CDU sei da gut aufgestellt, sie würde das alles erkennen und würde all diese bösen Sachen, die da passieren, gut bekämpfen. Also das Einzige, was er hatte, irgendwie, dass da irgendwelche Dinge falsch laufen und das müsste man halt irgendwie regeln. Und das werden sie schon regeln. Da soll man sich mal drauf verlassen. Und was er halt weiterschreibt, der Herr Köntop, also erstmal schreibt er hier noch, was er alles, also dass er halt online lebt. Alle Texte, die ich seit 1983 geschrieben habe, sind auf dem Computer geschrieben worden. Sie liegen auf einem halben Dutzend Rechner im Netz verschreit und so weiter, dass er halt online im Prinzip lebt. Ne? So wie wahrscheinlich viele von uns. Vielleicht nicht unbedingt so. Und sagt auch, dass er kein Einzelfall ist. Die Petition, die es ja gegen dieses Gesetz gab, hat ja immerhin innerhalb von 6 Wochen 134.000 Unterschriften zusammenbekommen, was die erfolgreichste Petition aller Zeiten ist. Zählt für Frau von der Leyen auch nicht, weil natürlich wir 80 Millionen Deutsche sind und 134.000 ist natürlich ein kleiner Teil oder 40 Millionen, die online sind. Nur ist natürlich da auch die Frage, ob man wirklich diese 134.000, die ihre Stimme erhoben haben, vergleichen kann mit den restlichen 40 Millionen, die stumm geblieben sind. Das heißt ja nicht, dass sie dagegen sind.
Ja, das Problem war halt auch immer die, wie es in den Medien rüberkam, weil das ist natürlich klar, das ist ein heikles Thema und wenn man es eben beim ersten Mal im Fernsehen einen Bericht drüber gehört hat, hat man gedacht, oh ja, endlich Bekämpfung gegen Kinderpornografie und von daher ist es halt auch schwierig, weil ganz viele Menschen eben gar nicht gewusst haben, um was es da genau geht. Und von daher halt erstmal gesagt haben, ja klar, die Bekämpfung von Kinderpornografie-Seiten ist gut und ist es ja prinzipiell auch.
Ja, und ich meine, dass die Gefahr liegt ja jetzt eigentlich darin, dass eben das Volk jetzt meint, es wird jetzt alles Tolles getan werden, was nicht der Fall ist.
Genau.
Und es ist ja schon abzusehen, dass jetzt sonst nichts mehr getan wird von der Politik aus. Weil es wäre ja auch ein Eingeständnis, wenn man es noch mehr tun würde, dass irgendwie das, was man vorher getan hätte, vielleicht nicht so toll war. Das kann natürlich eine andere Partei könnte es jetzt machen, aber weiß ich, Frau von der Leyen kann sich jetzt nicht mehr hinstellen und sagen, so, jetzt haben wir nochmal eine tolle Aktion hier gegen Kinderpornografie. Das wäre, glaube ich, schwierig.
Ja. Und was halt auch noch relativ schwierig an dem Ganzen war, mittlerweile sind sie da, glaube ich, auch ein bisschen zurückgerudert, dass halt ursprünglicherweise das BKA die volle Macht hatte über diesen Index. Das heißt, es ist nicht mehr irgendwie durch irgendeine Judikative geflossen, sondern der BKA hätte frei entschieden, so, was auf den Index kommt und was nicht.
Das ist fast immer noch so. Was eingeführt worden ist, ist eine unabhängige Kommission, genau, irgendwie, die maximal jedes Quartal, dass diese Liste stichprobenartig prüft. Aber okay, das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Wenn da irgendwas draufsteht, was da nicht drauf soll, dann will ich nicht 3 Monate warten und dann hoffen, dass es in der Stichprobe drin ist. Ich will
einen. Das ist halt eine gewisse Willkür. Also es braucht sich mal einer nur verschreiben und ja, ich bin für meinen bis zum Ende meiner Tage gebrandmarkt.
Ja. Oder Herr Pötter sagt noch, stimmt nicht, was stimmt nicht? Sagt uns vielleicht gleich noch. Also was ich auf jeden Fall haben will, ist ein Richter, der bei jedem Eintrag draufschaut. Mindestens alle 3 Monate draufschaut, nicht maximal. Habe ich mich versprochen. Also mindestens alle 3 Monate, auch gerne öfter. Aber wie gesagt, ist auch nichts festgelegt. Wie oft das jetzt wirklich passieren soll, also gut, bis auf diese Maximalsache, aber wie groß die Stichprobe ist, ist nicht festgelegt, was denn dann für Auswirkungen sind, wenn jetzt zum Beispiel alles in der Stichprobe falsch bewertet worden ist. Es ist auch nicht, also was auch drin steht, ist jetzt Löschen vorsperren, also das BKA muss jetzt erst versuchen, irgendwen zu kontaktieren und die Löschung zu veranlassen. Es steht aber auch nicht drin, wen sie da jetzt kontaktieren, ob sie jetzt Interpol kontaktieren, die dann erstmal über irgendeinen sehr langen Dienstweg wahrscheinlich, bis in das Land rein, weil man ja auch nicht in Hoheitsdinge, wurde ja auch immer gesagt, von anderen Ländern da eingreifen will und sagen, irgendwie jemanden vorschreiben kann, irgendwie, du musst das jetzt hier löschen. Was also auch nicht stimmt, weil ich meine, es gibt in diesen Ländern meistens irgendein Gesetz gegen Kinderpornografie und hat ja Alva vorgemacht, wenn ich denen sage, irgendwie, hier ist was, ich sage denen nicht, ihr müsst das jetzt löschen, sondern ich sage,
genau, das einfach, ist eben der Punkt.
Hier ist Kinderpornografie und dann greifen die eigenen Gesetze dieses Landes und da muss ich nicht mit irgendwie deutschen Gesetzen versuchen, in diesem Land irgendwas machen zu wollen.
Genau, eine Anfrage reicht, einfach mal zu sagen, hier sind illegale Inhalte und also ich kann mir kein Land vorstellen, in dem Kinderpornografie eben nicht illegal ist.
Gut, auch das müsste man untersuchen, hat glaube ich auch niemand so weit untersucht. Es wird immer nur gesagt von irgendeinem, weiß ich, im Hindukusch steht dann irgendwas, was, wo das dann drauf sein, da kommt man nicht dran. Wie gesagt, es weiß auch keiner wirklich, also Herr Scholz konnte in diesem Interview auch kein Land nennen, was irgendwie Kinderpornografie, sagen wir, erlauben würde. Er hat dann nur den Vergleich gebracht mit irgendeinem Mörder, der dann irgendwie nach Brasilien irgendwie auswandert und den kriegt man ja auch schlecht. Aber da ist eben das Problem, der hat ja bei uns ein Unrecht getan und da muss ich Brasilien überzeugen, dass die mir den ausliefern. Und denen die überzeugen, dass er wirklich ein Unrecht getan hat. Das ist natürlich schwieriger, als denen zu sagen, sag mal, der mordet bei euch jetzt hier da und rum. Dann würden die schon selbst tätig werden. Ja, Herr Köntop auf jeden Fall sagt noch weiter irgendwie, Rupert Scholz und mit ihm die Partei, die er repräsentiert, CDU übrigens, stehen für diese Welt der Zurückgebliebenen, weil wir sie abgehängt haben. Er sagt auch, dass wir sind definitiv keine 80 Millionen und wir haben den Rest dieses Landes so dermaßen weit abgehängt, dass wir nicht einmal mehr eine gemeinsame Sprache haben. Wenn irgendwas in dieser Diskussion deutlich geworden ist, dann das. Rupert Scholz und mit ihm die Partei, die er repräsentiert, stehen für diese Welt der Zurückgebliebenen. Wir nennen sie alte Männer mit Kugelschreibern oder Internetausdrucker. Wir wissen nicht, wie wir mit ihnen reden sollen und wie wir ihnen unsere Welt erklären sollen. Und wir hoffen, dass es eine biologische Lösung für dieses Problem gibt.
Na gut. Ja.
Gut, aber die Frage ist auch, was ist ein Computer, was er hier auch beantwortet. Unsere Computer sind Kopiermaschinen. Um ein Programm auszuführen, muss es von einem Medium in den Speicher, vom Speicher in den Prozessor kopiert werden, ebenso alle Daten und so weiter. Unsere Netze sind Kopiermaschinen. Wir sagen, wir senden eine Nachricht ab, aber das Wort ist falsch. Senden impliziert, dass die Nachricht sich bewegt und für den Absender nicht mehr da ist. Das ist in der realen Welt so, aber nicht im Netz. Wir kopieren eine Nachricht an den Empfänger. Das Wesen aller IT ist die Kopie. Das Wesen aller Kommunikation und darauf aufbauenden Kultur ist es auch. Und ja, nein, im Ernst, bla bla bla. Und dann kommt ja noch, Computer sind Kopiermaschinen. Das Netz macht aus allen Computern auf der Welt eine einzige Kopiermaschine und die Generation Rupert Scholz glaubt, dass sie noch politischen Gestaltungsspielraum hat. Ja, und dann kommt die Wahl, entweder Kopieren hinnehmen oder jede Kommunikation von jedermann mit jedem anderen immer auf ihre Legalität hin untersuchen und filtern. Wenn Fall 2 nicht stattfindet, bildet sich sofort ein Overland-Netzwerk und Fall 1 tritt ein. Da stehen wir im Prinzip.
Ja, und das, also, die wirklich schlimme Aktion für mich persönlich war halt eben dieser Schritt, es wirklich nur auf die Kinderpornografie einzuschränken für dieses, bis dieses Gesetz eben beschlossen war und danach, direkt danach wirklich herzugehen und zu sagen, okay, und jetzt Killerspiele und jetzt und jetzt. Und ich meine, ja, natürlich war es abzusehen, aber also na, man hat es befürchtet, aber einfach so die Frechheit zu besitzen, so direkt danach dann herzugehen und wieder komplett gegen das, was man gesagt hat. Also wirklich diese das wirklich als Vorbereitung zu nutzen, Seiten zu zensieren.
Wobei halt SPD und so, die ja dummerweise doch zugestimmt haben, ja meinen, mit ihrem Kompromiss genau klar gemacht zu haben, dass eben dies nicht passieren kann. Es ist jetzt ein Spezialgesetz, es ist nicht mehr im Telemediengesetz verankert, sondern es ist ein extra Gesetz. Was natürlich nicht heißt, dass man das im nächsten Legislaturperiode dann auch wieder irgendwie ausbauen kann. Es scheint ja auch egal zu sein, was sozusagen die Netzgemeinschaft denkt oder sagen wir mal das Volk, was sich zumindest drum kümmert. Wie wir ja gesehen haben, die Petition war ja an sich egal. Also man macht ja doch, was man will. Man hört doch nicht auf Argumente und dergleichen. Also darum geht es ja anscheinend nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass man irgendwie das Richtige tut. Und das stört mich eigentlich am meisten. Und dann kommt noch diese tolle mit den Diskussion mit den Verträgen, weil vorher wurden ja schon Verträge, geheime Verträge, muss man sagen, zwischen BKA und mit dem Familienministerium abgeschlossen und den Providern, dass diese eben auch schon filtern und eben Listen vom BKA bekommen. Genau, ja. Wir wissen nicht, was in diesen Verträgen drinsteht. Da könnte auch noch Killerspiele mit drinstehen, das wissen wir nicht. Ich meine, dass die Sperrlisten geheim bleiben müssen, das kann ich ja verstehen.
Ja, natürlich.
Andererseits kann ich es auch nicht gutheißen, weil ich dann nicht nachprüfen kann, ob diese Sperrlisten korrekt sind. Und das Problem ist dann wieder Gewaltenteilung, wenn das BKA diese Sperrlisten selbst erstellt und die dann noch geheim hält, genau, und dann noch irgendwie für die Ausführungen sorgt, dass die gesperrt werden, dann haben wir die eben nicht mehr. Und jetzt kommt eben kommt Herr Dörrmann von der SPD zum Beispiel an, der im Übrigen anscheinend nicht versteht, warum die Netzgemeinschaft nicht mehr mit ihm reden will. Also er hat mit denen wohl, also er hat die auch getroffen hier, Alva und andere. Und aber die Gespräche wurden dann halt von Seiten der Ackerzensur abgesagt, weil eben da kein Durchkommen ist, sozusagen Beratungsresistenz da ist. Und der hat nun gesagt, dass es ja ganz gut sei, dass dieses Gesetz jetzt kommt, denn sonst gäbe es ja immer noch die Verträge. Und dieses Gesetz regelt ja nun viel besser als diese Verträge, wie das denn zu klappen hat. Und diese Logik, also da hält er mich für doof oder was? Also das kann ja so nur sein. Also
ein Argument.
Man macht erst einen Vertrag und dann sagt man, ja, jetzt brauchen wir natürlich ein Gesetz, sonst hätten wir diesen Vertrag. Was hat er denn getan gegen diesen Vertrag? Kann das BKA nicht wieder den Vertrag kündigen? Geht das nicht? Also das ist und solche Diskussionen da. Genau, und hier Carsten sagt ja auch noch hier Phishing-Seiten, also was die Banken halt machen, funktioniert es ja eben auch mit dem Löschen. Die sind ja sehr hinterher, dass diese Betrugsseiten gelöscht werden, die Banken. Und da klappt das innerhalb von, glaube ich, 1 bis 2 Tagen oder so, dass sie dann wieder weg sind. Und aber da steckt halt auch eine Wirtschaft dahinter, die dadurch geschädigt wird. Bei Kinderpornografie ist halt keine Wirtschaft erstmal da, die dadurch geschädigt würde, die dann irgendwie auch da die entsprechenden Maßnahmen einleiten würde.
Also das ganze Gesetz wirkt halt irgendwie ein bisschen wie eine Ausrede. Wir wollen was tun, aber nichts Richtiges. Also anstatt halt wirklich eine Struktur aufzubauen, um gezielt nicht nur Kinderpornografie im Internet zu bekämpfen, sondern wirklich Straftaten im Internet zu bekämpfen, egal welcher Art, und die wirklich auch nachzuverfolgen und die Leute, die diese Straftaten begehen, aktiv zur Rechenschaft zu ziehen dadurch, das tut man ersetzen durch irgendwelche Seiten, die man einfach hier in Deutschland mehr oder weniger vom Netz nimmt. Das ist ja das Schlimme, dass die Seiten ja nicht mal weg sind. Also das heißt, mit einem wahnsinnig geringen Aufwand komme ich ja auf alles nochmal drauf. Das heißt, wenn ich wirklich will und wenn ich wirklich die Seiten sehen will, dann komme ich immer noch drauf. Und das ist ja eigentlich genau die Maßnahme, die man haben wollte. Man will ja eben die bestrafen, die gezielt nach diesen Seiten suchen. Und gerade diejenigen, die gezielt und mutwillig danach suchen,
die lassen sich davon auch nicht abwehren. Also
genau, die finden wahnsinnig schnell dann eben im Internet zigtausend Anleitungen, wie sie das Ganze umgehen, und dann war es das schon wieder. Das ist völlig für den Arsch.
Ja. Ja, das ist eigentlich unglaublich. Und es drängt sich so der Verdacht auf, dass es hier nur um Wahlkampf geht.
Und so ja, weil komischerweise sein, die SPD jetzt immer mehr zurückrudert. Was ja, ich jetzt auch nicht verstehe. Jetzt, ja, nachdem sie beschlossen haben, dass das Gesetz durch ist, lese ich an zigtausend Stellen wieder, dass so war es ja nicht gemeint, und das könnte man vielleicht doch nochmal prüfen, ob das Gesetz rechtens ist. Ja, so ein Blödsinn.
Ja, ich meine, man macht es ja auch zum Gespött irgendwie. Ich meine, man hätte die Chance gehabt, am Donnerstag das aufzuhalten. Man hat sie nicht genutzt. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht neu, dass diese Diskussion da ist. Ich hatte ja auch noch auf Twitter mit Ulrich Kelber war das auf Twitter. Der ist Mitglied des Bundestags und hat gesagt, er hätte seine Bedenken der Fraktion zur Kenntnis gegeben. Aber stimmt mit der Fraktion, weil natürlich ein Fraktionszwang herrscht. Und dann frage ich mich, Blödsinn. Was soll der Schwachsinn? Also, warum gibt es überhaupt einen Fraktionszwang? Ich meine, da kommen wir jetzt in ein anderes Thema noch rein. Das wird dann jetzt sehr politisch, wie denn die deutsche Demokratie hier funktioniert und ob das alles so sinnvoll ist. Aber wie gesagt, man hätte die Chance gehabt, es aufzuhalten. Und wie gesagt, wie soll man denen jetzt glauben, dass das ernst meinen? Das ist ja das Problem. Und es geht ja auch noch weiter mit hier, was so gestern gab es eine Phoenix-Runde zum Thema Internet. Da war auch Alva Freude vom AK-Zensur und andere Leute, und Jan Krone hieß der, glaube ich, ein Medienwissenschaftler. Der hat da zum Beispiel gefordert, um irgendwelche Straftaten im Internet zu limitieren, müsste das Internet auch in die europäische Grundrechtscharta aufgenommen werden. Und man müsste dann eben das Netz auch auf Europa begrenzen. Also sehr ein gut. European Wide Web. Und natürlich, gut, das ist natürlich irgendwie jetzt, sagen wir mal, wo jetzt so 50er-Zonen sind, da wissen wir natürlich auch, dass sich alle 50 fahren, so wird das natürlich da auch sein. Und hör mal, also hat er sich mal irgendwie ausgedacht, was das bedeutet? Will er irgendwelche global agierenden Firmen irgendwie in der Mitte durchschneiden und die dürfen dann nicht mehr, ja, telefonieren können sie dann auch nicht mehr untereinander, wenn das alles übers Internet läuft? Aus dem Iran hätten wir überhaupt nichts mitbekommen, was da passiert, ja nicht mal aus den USA. Dann lesen wir alle wieder Zeitung, was ja auch hier in NRW gerne wieder, sagen wir mal, an Schulen verteilt werden soll. Damit die mal wieder wissen, was eine richtige Nachricht ist und sich nicht über dieses komische Internet informieren. Also da, wir sind gerade, glaube ich, ziemlich an so einer Zäsur, wo, sagen wir mal, ich meine, gut, diese Gedanken sind ja schon länger da irgendwie, und diese Ideen, was man da alles gegen machen kann. Gegen das böse Internet, aber sagen wir mal, dass sich jetzt so ein Widerstand da regt, eben aufgrund dieses Zugangserschwerungsgesetzes, wie es ja so schön heißt, ist, glaube ich, jetzt.
Ist wirklich schon, Zugangserschwerungsgesetz?
Ich glaube schon, ja. Es ist nicht mal, es ist nur Erschwerung. Also und dafür.
Ja, eben.
Dafür,
der Name ist ja schon wieder. Der Name ist ja schon wieder ein Kompromiss.
Ich weiß nicht genau, was ob
ich
so heißt.
Ich verbiete es ihm nicht, ich tue es ihm nur erschweren.
Ja. Und der Herr Scholz hat auch gesagt, wenn ich die Sperre umgehe, dann ist es natürlich eine Rechtsbeugung. Das Ach heißt, so. Jeder Sys-Admin, der zufällig irgendeinen eigenen DNS-Server aufsetzt, hat schon mal das Recht gebeugt. Also auch in Firmen auch. Und Ähnliches, die kann man dann direkt mal alle... ja gut, ich weiß nicht, ob die unter ISP fallen. Das ist auch die Frage. Wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein Firmennetzwerk betreue, ist das dann ISP? Dann muss ich dann
auch... demnächst noch eine Sperrliste geschickt.
Ja. Und die andere Sache ist natürlich, diese Sperrliste, die muss zwar geheim bleiben, aber wir wissen alle, sie wird nicht geheim bleiben.
Ja, da wird, das wird, sobald das Gesetz wirklich durch ist und die ISPs das wirklich mal aktiv einsetzen.
Ja, die Verträge gibt es ja schon. Also an sich müssten die
Sperrlisten aber, schon unterwegs sein. Also sobald das noch mehr publik wird und das mal richtig anläuft, die Liste, die wird in kürzester Zeit irgendwo mal online gehen, weil irgendein Idiot sie veröffentlicht.
Ist in allen anderen Ländern passiert. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber Australien plant jetzt die Sperrung von Second Life und anderen Adult Games. Also es ist unglaublich, was da im Moment passiert. Also und wie das auch uns alle zurückwirft an sich. Ich bin mir gar nicht sicher.
Ja, und vor allem, wir lachen, wir haben die ganze Zeit über China und was weiß ich gelacht, von wegen hier Zensur, haha. Wir haben freies Internet, freie Meinungsäußerung. Bei uns im Grundgesetz steht eben freie Meinungsäußerung und alles.
Ja, Informationsfreiheit und so weiter.
Pressefreiheit und jetzt fangen wir mit sowas an.
Ja, und es sind immer so kleine Schritte. Auch in London hing nur mal eine Kamera irgendwann. Und jetzt sind es Millionen. So fängt es immer an. Deswegen muss man sich dagegen wehren. Also deswegen sollte man auch nochmal hier unsere lieben Zuschauer auch nochmal auffordern, ihre Abgeordneten zu kontaktieren. Da immer schön nett bleiben, ne? Gut vorbereitet sein und am besten auch auf ein persönliches Gespräch drängen. Das wird immer noch das Beste sein, als denen nur eine E-Mail zu schicken. Also die Reihenfolge ist, glaube ich, so persönliches Gespräch, Brief schreiben, Fax schicken, Telefonat kam noch hinter persönliches Gespräch und E-Mail kommt ganz zum Schluss. Ja, ich weiß nicht, ob nicht auch deine CDU-Abgeordnete, Carsten, ich meine alle, jeder zählt im Prinzip. Also die sollen schon wissen, dass da, sagen mal, ein gewisser Unmut herrscht über das, was sie machen. Stimmt, wer ist denn das? Wahrscheinlich von der Leyen. Nun, Herr Pötter. Ja, ich habe ja die gute Ulla Schmidt hier als Abgeordnete. Die hat bestimmt viel Zeit für mich.
Gehst mal vorbei, trinkst mal ein Käffchen mit ihr und sagst mal, wie das hier läuft im Internet.
Ich saß schon mal neben ihr und da haben wir Käffchen getrunken, sie mit ihren, ja nicht mit ihr, sie saß zufällig am Nebentisch mit ihren großen Menschenschränken da, die sie immer mit. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also man sollte schon tätig werden und da irgendwas tun. Also AK-Zensur kann ich auch empfehlen. Also da gibt es eine Mailingliste, da geht es auch nicht mehr nur um Zensur. Ich habe auch noch ein Wiki aufgesetzt und eine Mailingliste, die heißt netzaktivisten.eu. Da wollte ich eigentlich auch mehr machen. Da werde ich hoffentlich auch noch demnächst mehr machen. Was vielleicht so mehr so eine Verteilerseite ist, wo überall irgendwas passiert. Vielleicht auch ein Kalender, wo drin steht, welche Sachen wo gerade passieren. Also ob mal eine Demo geplant ist oder wann irgendeine Deadline ist, irgendwelche Leute zu kontaktieren und dergleichen mehr. Muss ich mal sehen. Aber generell, wer mag, kann sich da auch gerne auf der Mailingliste subscriben und dann kann man darüber diskutieren, was wir denn da machen wollen.
Und spätestens jetzt müsste jeder wissen, warum der Christian die ganze Zeit keine Zeit hatte, einen Podcast zu machen.
Ja, ich habe meine Abgeordneten geschrieben und ich habe auch dem Herrn Dörmann geschrieben, eine nette Antwort erhalten als Massenmail an alle, die ihm geschrieben haben, wo er nochmal seine mir leider schon bekannten Argumente wiederholt. Ich glaube, dieses mit den Verträgen stand da nicht drin, aber generell, das ist alles nur auf Kinderpornografie und so weiter. Wie er das jetzt garantieren kann, dass da wirklich nichts draufsteht, weiß ich auch nicht bei so einer Stichprobe. Und was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum es keinen Richtervorbehalt gibt. Also es wäre das Mindeste gewesen eigentlich.
Ja.
Und achso, es läuft ja auch aus in 3 Jahren, dieses Gesetz. Und dann soll es halt anhand von nicht näher definierten Kriterien überprüft werden, ob es ein Erfolg war. Das überhaupt, also nicht definiert ist da eigentlich einiges in diesem Gesetz. Also ich weiß nicht, wer da Gesetze schreibt, ob das immer so sein muss. Ob man das immer so, könnte ich machen, habe ich so das Gefühl.
Das Witzige ist, dass man es jetzt, also jetzt, wo es einen wirklich betrifft und man, wo man, naja, nicht wo es einen wirklich betrifft, aber jetzt, wo es um eine Materie geht, wo man mal etwas mehr Ahnung hat, merkt man erstmal, wie schwammig diese ganze Sache abläuft.
Ja, und wie schlecht und, organisiert und so.
Ja, ja. Aber wenn du jetzt das auf die anderen Gesetze projizierst und wenn es auch nur die Hälfte der anderen Gesetze genauso komisch ablaufen, dann will ich das gar nicht wissen.
Ja, ist genauso wie in Zeitungen. Ich meine, wenn jetzt irgendwas über Internet kommt oder was ich bei Second Life weiß ja am besten so, da denken wir, oh Gott, was schreiben die da für einen Scheiß? Aber all den Rest glaube ich, oder wie?
Ja.
Ne? Also das ist ja genau hier dasselbe. Also ich habe auch vorher gar nicht so viel politisch hier gemacht. Also ich will auch nicht in eine Partei. Gut, vielleicht trete ich in die Piraten ein, weiß ich nicht.
Aber Piraten.
So als Zeichen. Aber wie gesagt, ich will jetzt keine Partei, Parteikarriere hier machen, weil das ist, glaube ich, doch
der Open Web Podcast bleibt unabhängig. Du darfst hier jetzt keine Werbung machen.
Ja, der bleibt sowieso unabhängig. Und wir kämpfen
aber dafür, natürlich, dass das Internet warum wir das auch.
Das Internet muss aber unabhängig bleiben.
Genau, das ist auch der Punkt, warum wir es hier in dem Podcast ansprechen. Also es geht hier um das offene Web. Es geht hier nicht nur um offene Standards, sondern halt, falls irgendwas mit der Zugänglichkeit oder sowas
es hat ja
passiert.
Das hat ja auch Einfluss auf offene Standards dann im Endeffekt. Also wenn jetzt der Herr Krone sein European Wide Web machen will, ne, dann haben wir ja mit offenen Standards.
Das finde ich eine Riesenidee, aber da hast du gut geschaltet mit Netzaktivisten EU. Du fällst nämlich schön in das Europanetz.
Europa ist nochmal eine ganz andere Sache, also da passiert auch einiges. Aber das klären wir nicht jetzt.
da setzen wir einen neuen Podcast so auf.
Ja,
Netzaktivisten-Podcast.
Ja, genau, hier, genau, es gab hier auch noch hier, Herr Carsten hat hier gerade noch einen Link reingeschickt, hatte ich auch gesehen, dass halt hier European Union Regulators call for tighter privacy positions on OpenID Facebook. Das heißt, die EU hat jetzt auch schon diese Dinger, also so Social Network entdeckt und guckt und OpenID und so, aber nicht etwa wahrscheinlich um den Nutzen auszuloten. Wie man ja auch hier sieht, sondern eher um die Gefahren auszuloten.
Na klar.
Und das sind sie ja ganz gut sind. Aber ich weiß auch nicht genau, was da jetzt eigentlich rausgekommen ist. Ich meine, ich glaube, hier steht nur drin, dass sie irgendwie da reingucken, was man da, also hier steht, Moment, was war es hier? Facebook and Twitter should be subject to tougher privacy and data protection regulations, was immer das dann heißt. Und das Problem ist natürlich immer, dass der Staat dann immer schön entscheidet, was denn jetzt hier reguliert werden muss und der User darf eigentlich nichts mehr entscheiden. So ungefähr
wird es wahrscheinlich dann laufen. Der Punkt ist ja der, ich glaube, man ist mittlerweile einfach, man hat für die reale Welt schon zu viele Gesetze geschaffen und das ist schon zu reguliert, dass man sich eine neue Spielewiese sucht. Ich glaube, jetzt wird das Netz
zielt. Ich glaube, man hat einfach Angst. Man hat Angst, dass man irgendwie die Kontrolle verliert, dass das hier alles im Chaos endet. Ich will sehen, jetzt im Iran jetzt sagen wir mal, in so, also wie man es jetzt da schon im positiven Licht oder wie auch immer, dass sich irgendwie jemand da halt eine Bevölkerungsgruppe wehren kann. Ne, wie gesagt, Rupert Scholz hatte das ja auch angesprochen, Iran. Wie gesagt, das Netz sei ja nichts Neues, also eine neue Technik, aber sonst sei alles wie beim Alten, weil beim Sturz des Schahs 79 wurde ja auch aus London, von London aus, von Khomeini, diese Tapes verteilt, die dann auf den Basaren irgendwie kopiert worden sind und das hat dann diese Revolution sozusagen befeuert. Und das ist ja das Gleiche. Nur, dass natürlich da nur einer sendet, aber so Details ist erstmal egal. Ja, und jetzt halt mit Twitter sei es halt dasselbe. Und das ist halt alles nicht so toll. Und dieser Piratenkapitän, der hätte dann halt doch lieber mal auch hingehen sollen und auch mal erzählen sollen, wofür das Netz eigentlich gut ist. Weil das fehlt ja irgendwie. Das ist halt eine enorme Demokratisierung auch der Massen bewerkstelligen kann, dass jeder eine Stimme hat. Und genau das ist ja eben schon das Problem, wenn man jetzt wieder reguliert. Zum Beispiel alle Radiosender, Internetradiosender mit mehr als 500 oder möglichen 500 Zuhörern müssen sich, glaube ich, jetzt bei irgendeiner Landesrundfunkanstalt registrieren.
Sind wir das dann auch?
Ja, das weiß ich nicht, ob das so genau definiert ist.
Weil
aber dann ist natürlich jetzt schon wieder das Problem, dass man sich eben, egal ob wir jetzt dazu sind oder nicht, aber wenn man sich jetzt registrieren muss, demnächst vielleicht auch noch Blogs oder sowas, ne, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, sich irgendwo mal schnell mal irgendwie kundzutun. Ja, und ich meine, mit Impressumspflicht und so haben wir es ja eh schon. Ich meine, wer hat dann schon ein vernünftiges Impressum und kann nicht abgemahnt werden? Also muss man zumindest darauf achten. Und das weiß natürlich jemand, der jetzt einfach mal seine Meinung sagen will, nicht. Oder schmickmich.de war ja auch so eine Sache irgendwie, das kam auch in dieser Diskussion auf Phoenix vor, dass da eine Internetkritikerin hieß, sie nannte sich im Untertitel, meinte irgendwie, dass es ja eigentlich nicht angeht, dass irgendwie oder in welche Gesellschaft wir denn dann kommen, wenn irgendwie sozusagen anonym oder im Digitalen nur irgendwie dann so ein Lehrer bewertet wird, anstatt halt irgendwie da mal persönlich hinzugehen oder ein Doktor oder so weiter. Da stehen ja auch nur die schlechten Sachen drin, weil die guten Sachen schreibt man ja normalerweise nicht. Und da wird also hintenrum wird einem dann so einer reingewirkt. Aber das sehe ich jetzt auch nicht so. Also ich meine, auch bei Hotelbewertungen kann ich auch schon entscheiden, ob einer da sag mal, ist mir schon klar, dass da hauptsächlich die Schlechten drin stehen. Und ich meine, wenn ich jetzt irgendwie nur darauf irgendwie ein Hotel aussuchen würde, dann würde ich keins finden, glaube ich.
Naja, aber es macht halt auch keinen Sinn, eine Hotelbewertungsseite zu haben und die Leute nicht bewerten zu lassen.
Nee, die soll es ja dann auch gar nicht geben, ja. Dass ich meinen Doktor bewerten kann. Und ich meine, wer meinte hier noch auf Twitter irgendwie in USA wäre irgendwie so eine Bewertungsseite eine offizielle Seite von der Schule? Hier ist es direkt irgendwie was Böses.
Das ist halt. Naja, aber sie haben ja zumindest recht bekommen, also sie müssen es nicht abschalten.
Als Einzelfallentscheidung, ja. Ja. Weiß nicht generell. Aber gut, das ist hier noch ein anderes Thema. Aber ich meine, Bewertung wäre vielleicht auch nochmal so ein Standard interessant. Wo wir es gerade ansprechen. So, Herr Pötter, sagt noch ich. Was war ich? Worauf war ich bezogen? Weiß ich nicht. Ja, damit würde ich sagen, beschließen wir die Sendung vielleicht auch. Also, wie gesagt, werdet aktiv.
Ich glaube auch,
ja. AK-Zensur oder einfach mal nach Zensursula suchen auf Twitter oder ähnlichem. Da findet man eigentlich schon das meiste. Und ja, dann nächste Folge wird erst passieren in 2 Wochen wahrscheinlich, weil ich nächste Woche auf der Europython in Birmingham bin. Wer zufällig in Birmingham nächste Woche ist auf der Europython, ja, bitte melden, da kann man sich treffen. Ansonsten bin ich danach das Wochenende, also am, was ist das eigentlich, der 4., 5. oder so, glaube ich, bin ich beim Future Music Camp in Mannheim. Bist du da auch?
Nee.
Auch. Ja, kann ich auch noch empfehlen, weil da gibt es, glaube ich, noch Plätze. Und kommen auch Leute aus der Musikindustrie. Also das ist auch, glaube ich, ein spannendes Thema, wie man, sagen wir mal, die zu mehr Offenheit vielleicht führen kann. Also es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber zumindest trifft man sich mal, was ja schon mal ganz gut ist, anstatt dass sich manche Leute vielleicht nur vor Gericht mit denen treffen oder so. Ja, Herr Pötter trifft auch Pfefferle nächste Woche.
Ja, auch sehr wichtig.
Ja.
Wir trinken den zusammen und Geeken garantiert auch.
Sehr cool. Ich wollte ja auch immer noch mal hier vielleicht so eine Art kleinen Workshop machen zu 3 oder 4. Oder so ein Wochenende oder irgendwie sowas.
Na klar, der Open Web.
Genau, zum Open Web Thema. Open Web Workshop. Jetzt fängt es hier wieder an zu knacken, deswegen... jetzt hört es wieder auf. Ne, jetzt fängt es wieder an. So, deswegen sage ich jetzt mal schnell Tschüss. Und ja, wir sehen uns dann in 2 Wochen, denke ich mal, zum Thema APML.
Ja, oder Attention da.
So, jetzt geht's hier kaputt. Das ist ein gutes Ende. Ja, tschüss.